Welche Geräusche macht das Umblättern von Seiten in einem Buch? Was ist Bücherscheu und was ist ein Lesebengel? Wie funktioniert eigentlich Sensitivity Reading oder ein Silent Book Club? Und mit welchen Strategien können auch sehr komplexe Texte gelesen werden? Antworten auf all diese Fragen und viele, viele mehr gibt's jetzt in der Wunderkammer des Lesens, dem neuen Buch von Thomas Böhm, Publizist, Literaturvermittler, viele Jahre lang Programmleiter des Literaturhauses Köln, Programmleiter der Gastauftritte von Island und der Schweiz, zum Beispiel bei der Frankfurter Buchmesse, selbst Buchautor und um die lange Liste zu vollenden, Moderator bei den Kollegen von Radio 1, nämlich bei den Literaturagenten. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Na, ein Lachen haben wir schon mal gekriegt, sehr schön. Und Herr Böhm, was ist Bücherscheu, was ist ein Lesebengel?
Das sind natürlich altertümliche Begriffe. Bücherscheu ist ganz einfach der Widerwille vor Büchern. Das gibt es natürlich auch in einer lateinischen Form, da heißt es Horror Librorum. Der Lesebengel, das ist ein Spottname aus dem 19. Jahrhundert, ein Spottname für Studenten und Gelehrtenschüler. Also ja. Sie und ich, wir wären Lesebengel.
Wir wären Lesebengel, genau. Und eine schöne Frage beantworten Sie auch noch in dem Buch. Wie kann man über ein Buch sprechen, das man bereits vergessen hat, wenn man es mal gelesen hat, oder das man gar nicht gelesen hat? Wie macht man das?
Naja, das ist in dem Kapitel, wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat. Und das ist eigentlich ein Beispiel dafür, wie ich versuche, mich in meinem Buch den Phänomenen zu nähern, und zwar um die Ecke. Das ist ein französischer Autor, der hat dieses Buch geschrieben, wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat. Und da geht es eigentlich darum, das Lesen zu verstehen. Denn was bedeutet es eigentlich, ein Buch gelesen zu haben? Schon, das wissen alle, die uns zuhören, schon nach einer Woche hat man die Hälfte vergessen und nach einem Jahr bestenfalls weiß man noch, wie die Hauptfigur hieß und man kennt die Hauptverwicklung. Also Lesen ist immer auch vergessen. Und damit kreativ umzugehen, wenn wir beide uns jetzt treffen und sagen, hast du mal den Thomas Mann, den Zauberberg gelesen? Ja, haben wir. Aber eben dann nicht, dass es peinlich wird, ich habe das vergessen, sondern eben kreativ damit umzugehen, was man mal gelesen hat, was man vergessen hat, was man gern gelesen hätte, was man noch weiß. Das gibt natürlich auch ein schönes Gespräch, gleich auf die Metaebene zu sprechen und sich nicht eben peinlich zu ducken. Mein Gott, ich habe dieses Buch nicht gelesen, denn wer hat schon alles gelesen? Wer kann das?
Und wer kann sich vor allem daran erinnern? Ja. Ich habe übrigens eine Strategie, ich mache mir Notizen zu jedem Buch, das ich gelesen habe. Dummerweise sind die dann halt auf dem Computer zu Hause.
Ja, das ist natürlich auch ein Problem ist.
Auf welcher literaturwissenschaftlichen Basis lesen Sie? Also Sie stellen im Buch ja zum Beispiel vor den psychoanalytischen Ansatz, den marxistischen, den feministischen, den dekonstruktivistischen und auch queeren Ansatz. Das habe ich immerhin rausgekriegt.
Naja, das war halt immer auch die Überlegung, wir lernen ja irgendwann, wie unsere Muttersprache, lernen wir das Lesen. Und da machen wir das unser ganzes Leben lang so, wie wir es gelernt haben. Und ich habe mir gedacht, na, vielleicht könnte man doch auch mal andere Lesebrillen aufsetzen. Vielleicht könnte man das Lesen auch mal anders gestalten. Und eine Möglichkeit wäre, die Fragen, die bestimmte Literaturtheorien an Texte rantragen, die einfach mal aufzuschreiben.
Ja. Und man kann sich jetzt mit Ihrem Buch diese Lesebrillen aufsetzen.
Ganz genau, ganz genau. Also zum Beispiel ein Psychoanalytiker fragt, welche Gefühle, welche Gedanken unterdrückt eine Figur? Das ist natürlich eine ganz andere Frage, als zum Beispiel die postkoloniale Literaturtheorie fragt, wie werden koloniale Machtverhältnisse, Unterdrückungsverhältnisse dargestellt? Und weil Sie mich gefragt haben, ich lese noch überhaupt keine Literaturtheorie. Ah. Ich lese nach dem guten alten Lustprinzip und ich schaue, was mir beim Lesen auffällt, weil so erkenntnisreich das auch ist, aus einer Literaturtheorie, aus der Perspektive einer Literaturtheorie zu lesen, das ist was Universitäres. Und ich kann mir den Luxus leisten, wirklich vor allen Dingen emotional auf Bücher zu reagieren und dann eben auch drüber nachzudenken. Denn das ist ja viele Menschen, die Bücher lesen, die haben ja vielleicht immer das Gefühl, ich müsste das, weil das von der Schule kommt, weil man das in der Universität, ich muss das interpretieren. Es gibt quasi eine höhere Bedeutung dieses Buches.
Ja, zumindest eine Anforderung, die man sich selber letztlich ja aufhalst.
Genau, und ich sage Ihnen, ich bin jetzt 40 Jahre mit der Literatur beschäftigt, ich habe mit vielen Autorinnen und Autoren gesprochen. Kein Autor hat jemals ein Buch geschrieben, um eine Interpretation in die Wege zu leiten. Die jetzt schreiben alle, um Geschichten zu erzählen. Ja. Und darauf lasse ich mich erstmal ein. Und dann kann ich im zweiten Schritt darüber nachdenken.
Sind Sie ein typischer Suchtleser?
Nein.
Oh. okay.
Nein, das ist Sucht in dem Sinne, das behandle ich ja auch in meinem Buch, dieser Begriff der Lesesucht, der im 19. Jahrhundert aufkam und da eben meinte, dass man quasi über das Lesen eine idealisierte, überzogene Vorstellung von der Welt bekommt. Aha. Und dadurch an der Welt verzweifelt, weil die Welt nicht so ist, wie die in den Büchern steht. Und dann damals ganz insbesondere, weil die Liebe nicht so ist, wie die in den Büchern steht. Und ich lese dann also diese ganzen, hieß es dann, man liest diese ganzen romantischen Romane, bekommt ein vollkommen überzogenes Liebesideal, stellt dann in der Wirklichkeit fest, es ist nicht so, verzweifelt. Und das wurde dann damals natürlich auch übertrieben formuliert, verzweifelt und begeht dann Selbstmord.
Oh, Goethe,
in dem Sinne,
die Leiden des Jungwerthers.
Genau. Und in dem Sinne bin ich nicht Suchtleser, als dass ich an der Welt verzweifle, weil ich die vergleiche mit der Literatur. Allerdings kann ich natürlich nicht aufhören zu lesen.
Ja. Wie groß ist der Stapel denn noch zu lesen in Bücher zu Hause? Das muss ich erklären. Das war eine Geste der Verzweiflung gerade.
Weil der Stapel verlangt ja sozusagen eine Abmessung vom Fußboden aus. Ich wollte mit dieser Geste eigentlich Bücherregale darstellen, die ungelesen sind.
Okay. Zurück zur Wunderkammer des Lesens. Was war da eigentlich mal die Ursprungsidee? Wir haben, glaube ich, schon klar gekriegt, dass es ein Buch ist mit unglaublich vielen Geschichten rund um das Lesen, fast schon wie eine Kulturgeschichte des Lesens. Aber was war mal die Idee?
Die Idee war eine doppelte. Die eine habe ich ja gerade schon gesagt. Das Buch ist zur Hälfte besteht es aus Anleitungen, das Lesen, das man irgendwann gelernt hat, auch mal anders zu gestalten. Also, wenn man das Gefühl hat, ich möchte nicht mehr alleine lesen. Sie haben es ja eingangs schon gesagt, wie gründe ich einen Lesekreis, wie führe ich einen Lesekreis? Wenn ich das Gefühl habe, ich lese zu langsam, wie kann ich schneller lesen? Wenn ich mal was Abenteuerliches machen möchte, dann nehme ich eine Technik aus dem Mittelalter. Ich kann mir die Zukunft selbst vorhersagen, indem ich mit bestimmten Büchern, in bestimmten Büchern, wie man das nennt, däumel und dann bekomme ich eine Prophezeiung für die Zukunft. Oder ich kann mit Büchern Nachrichten kodieren. Das war eine große Sache, auch im Mittelalter zum Beispiel. Also alle möglichen Lesetechniken werden da beschrieben. Das andere ist tatsächlich eine Geschichte des Lesens, beginnen in der Antike an kuriosen, skurrilen, vielsagenden Fundstücken. Ja. Denn Wunderkammer, nur zur Erinnerung, das war ja eine Vorform des Museums. Im 15. und 16. Jahrhundert, als es im Museum, wie wir die heute kennen, systematisch nach Epochen geordnet, nach Gegenständen geordnet, gab es damals nicht. Es gab an den europäischen Fürstenhöfen die sogenannten Wunderkammern. Und da war alles Mögliche drin. Da waren alchemistische Geräte, da war Porzellan, da waren seltene Muscheln, da waren Präparate, da war oft das Horn des Einhorns, was tatsächlich das Horn des Narwals war. Alles war da drin gesammelt mit der Idee, zum Staunen zu inspirieren, aber auch Neugier zu wecken.
Ja. Und genau das ist diese Wunderkammer des Lesens. Das ist Ihr Buch. Meine Überraschung waren übrigens die Bücherliste auf der ISS. Ich war sehr überrascht, dass die so viel Science-Fiction lesen da oben offensichtlich.
Ja, das finde ich auch total überraschend. Aber was ich noch überraschender finde, was ich überhaupt nicht wusste, es gibt eine Lesereihe auf der ISS, die man sich angucken kann. Also die Astronauten auf der ISS stellen Kinderbücher vor und die wissenschaftlichen Experimente, das sind so Kinderbücher, die eben was mit Wissenschaft zu tun haben, und machen die wissenschaftlichen Experimente. Was für eine tolle Idee. Ich kann mit meinem Kind zu Hause sitzen und eine Lesung von der ISS, von der Internationalen Weltraumstation angucken. Fantastisch.
Toll fand ich übrigens auch die Liste von Büchern von David Bowie, die er gerne gelesen hat. Ich habe dann immer geguckt, welches kenne ich noch nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich das noch mit draufnehme oder nicht.
Ja.
Herr Böhm, ich habe es ja eingangs gesagt, Sie haben offensichtlich Ihr Leben der Literatur gewidmet. Mhm. Auf jeden Fall sieht das, wenn man es sich von außen anguckt, ziemlich geradlinig aus alles. Ne, was Sie alles gemacht haben, ich habe es ja aufgezählt vorhin. Mhm. War das so oder gab es nicht auch mal Abwege, dass Sie gesagt haben, oh, jetzt muss ich mal was anderes machen?
Ich habe mein Leben überhaupt nicht der Literatur gewidmet. Ich bin nämlich ausgebildeter Bankkaufmann.
Ja.
Und habe dann, es gab dann so einen Schlüsselmoment, da habe ich mich mit meiner Freundin, die auch bei der Bank gearbeitet hat, in der Kasse von Penny um 20 Pfennig gestritten. Wer schuldet wem noch 20 Pfennig? Und da ist mir bewusst geworden, wenn ich weiter im Bankgewerbe bleibe, dann wird sich mein ganzes Denken immer jederzeit ums Geld drehen. Und ich habe damals schon sehr viel gelesen, aber ich komme aus einer Bergarbeiterfamilie, bei uns zu Hause gab es keine Bücher. Ich hätte mich nicht getraut, meiner Familie gegenüber, auch mir selbst gegenüber, nicht getraut zu sagen, ich möchte im Leben was mit Büchern machen. Deswegen die Bankkaufmann-Ausbildung und ich brauchte erst das abschreckende Beispiel, um dann umzusteigen auf Büchern. Also es war von meiner Herkunft her und auch von meinem ersten Weg nicht geradlinig, aber danach war es, was das angeht, ein Traumberuf.
Ja. Und vielleicht sind wir da bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich der Literaturvermittlung. Mhm. Das haben Sie ja gemacht bei Ihren Arbeiten für die Buchmessen oder auch im Literaturhaus Köln und natürlich auch als Moderator bei Radio 1. Und gute Literaturvermittlung ist unglaublich schwierig, finde ich. Haben Sie eine Lösung dafür, wie man das am besten macht?
Es gibt kein Patentrezept. Man muss bei jedem Buch gucken. Den Weg finden, wie sich dieses Buch am besten vermitteln lässt. Meistens steckt das in dem Buch schon drin, steckt in den Geschichten drin, steckt in den Ideen drin, steckt in den Formulierungen. In dem Moment, wo ich sozusagen nicht, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, nicht mit einer Literaturtheorie ankomme, nicht mit irgendwas, was ich sozusagen theoretisch den Leuten überstülpen will, sondern tatsächlich offen bin für das Buch und ausbreite, was es da an Schätzen in dem Buch gibt. Das ist Literaturvermittlung. Ich nehme mich nicht wichtig, sondern meine Aufgabe ist zu zeigen, was ich da entdeckt habe, das zum Beschauen, wie so auf einer Decke zum Beschauen auslege. Und was ich auch ganz wichtig finde, ich habe die Erfahrung gemacht, Literatur hat mein Leben verändert. Ja, das ist die grundlegende Erfahrung meines Lebens. Literatur hat mein Leben verändert. Und weil ich das erfahren habe, weiß ich, dass das geht und weiß, dass das auch für andere Menschen möglich ist. Und aus dieser, mit dieser Emphase, ja, dass Literatur so unglaublich wichtig sein kann, lebensverändernde Kraft hat, das finde ich, sollte man auch Menschen anmerken, die mit Literatur zu tun haben. Ja. Diese Überzeugung. Überzeugung ist dann eben auch ansteckend. Ja.
Ganz kurz zum Schluss. Ich will es auf keinen Fall vergessen, weil Sie über die Schönheit der Literatur gesprochen haben, müssen wir über die Schönheit Ihres Buches reden, weil das ist nämlich grafisch fantastisch gemacht. Wirklich, jede Seite mit. Sie haben mit zwei Grafikern zusammengearbeitet, ne? Ja. Und jede Seite ist extra gestaltet, farbig, bunt, umgekehrt. Ich sehe jetzt, ich blätter es hier gerade durch. Nee. Sie haben ja dankenswerterweise eins mitgebracht. Wie würden Sie die Grafik beschreiben?
Die beiden, Jeff und André Goldstein, das sind Genies. Und der Verlag macht es folgendermaßen, der gibt ihnen keine Vorgaben, sondern sagt, hier ist der Text und ihr dürft damit machen, was ihr wollt. Und das ist sozusagen, sie fordern deren Kunstfertigkeit heraus. Und die haben dann diese fantastischen Ideen, nur um ein Beispiel, die hatten die Idee, wir nehmen ein spezielles Gelb, und zwar ein leuchtendes Gelb. So, das heißt, wenn man das Buch aufschlägt und bei Tageslicht liest, dann wirken zum Beispiel hier vorne auf dem Cover, sind ja so kleine Leselampen, dann sieht das wirklich aus, als wenn Licht daraus käme. Und das sind wirklich ganz tolle Buchgestalter, die haben nicht umsonst zweimal in den letzten 5 Jahren schon den Preis bekommen für die Gestaltung des schönsten Buches des Jahres. Das kann hier jetzt nicht mehr passieren, weil dreimal hintereinander kriegt man das nicht. Aber ey, wenn ich in der Jury wäre, was ja natürlich verboten wäre, also das, ich finde es unfair. Ich finde es auch. Ich bin selber total beschenkt. Ich habe darauf keinen Einfluss. Das muss ich sagen. Ich habe darauf keinen Einfluss. Die machen das und ich stehe jedes Mal selber da und denke mir, unfassbar schön.
Das ist es. Herr Böhm, ich danke für das Gespräch.
Gerne.
Thomas Böhm über sein neues Buch »Die Wunderkammer des Lesens«. Das ist erschienen im Verlag. Das kulturelle Gedächtnis ist im Buchhandel für 28 Euro. So, und jetzt ist noch ein bisschen hin, aber vielleicht schon mal vormerken den Termin. Am 15. August gibt es dann die Buchvorstellung im Buchlokal in Berlin-Pankow.